Hier ist HR1 Talk mit Marion Kucheni.
Und mit diesem Mann hier.
Manche Männer denken ja, rein in den Laden, 3, 4 gute Sprüche, das war's dann. Aber Frauen sind natürlich erstmal abweisend und das muss auch so sein. Das hat die Natur auch so vorgesehen. Das Weibchen baut eine Hürde auf, um zu sehen, wie hoch das Männchen überhaupt springt.
Ja, gucken Sie mal hier, Herr Schröder, wie wär's denn mal mit einem schönen Volvo-Kombi? Ich sag, Alter, ich will doch keine Spedition gründen.
Ich meine, das Allerwichtigste beim Fremdgehen ist doch, es muss sich lohnen. Du musst doch als 80-jährige Oma, musst du doch an diesen Abend hier heute zurückdenken, ne, an die Aftershow-Party von Nightwash, 50 Jahre her, wie Atze Schröder dich so richtig mal durchgebügelt hat. Das muss sich lohnen!
Der Ruhrpott-Comedian mit der Dauerwelle und der Pilotenbrille lacht schon im Hintergrund. Atze Schröder heute zu Gast im HR1 Talk mit seinem neuen Buch Blauäugig, von dem es nachher noch 3 Exemplare zu gewinnen gibt. Herr Schröder, herzlich willkommen.
Ja, schönen guten Tag. Danke für die Einladung. Das war gerade ein Ausflug in die tiefe Vergangenheit.
Mögen Sie eigentlich blaue Augen?
Ja, schon. Ich habe gerade überlegt, meine Freundin hat auch blaue Augen. Ja, ich mag's.
Warum glauben Sie, bezieht sich diese Redensart blauäugig sein ausgerechnet auf diese Augenfarbe?
Wenn ich das wüsste, es hat sich so eingebürgert, dass das für naiv, für leichtgläubig steht. Und das kann aber Studien sicher nicht standhalten.
Atze Schröder heute zu Gast hier im HR1 Talk.
HR1, genau meins.
Atze Schröder mag zwar für viele der Inbegriff eines klassischen Stadtmenschen aus dem Kohlenpott sein und er ist auch in einer solchen Stadt geboren, nämlich in Essen. Aufgewachsen ist Atze aber im Münsterland im Haus seiner Oma. Herr Schröder, was war das für eine Kindheit in den 60ern im Münsterland?
Das war behütet, es war sehr herzlich, vor allen Dingen von der Oma. Es war relativ ungefährlich, weil eben kleines Kaff und noch nicht so viel Autoverkehr wie heute. Aber es war auch sehr, sehr konservativ, das muss ich schon sagen. Zu allem Überfluss wohnten wir auch noch gegenüber des Pastors. Und insofern war ich nicht nur Messdiener, sondern habe so die reine Lehre mit dem Trichter bekommen.
Okay, und was war konservativ dann im negativen Sinne noch?
Das ist sehr viele Altvordere gab, die noch so der alten Ideologie nicht nur offen, sondern teilweise auch verletzend anhingen.
Atze ging nicht so gern in die Schule und einer der Gründe hieß Frau Zorn.
Ja.
Was war so schlimm an ihr, abgesehen vom Namen?
Also pädagogisch war das unter heutigen Gesichtspunkten, glaube ich, eine Katastrophe. Den Namen habe ich ihr gegeben. Ich wollte jetzt alle Nachkommen in ihrer Familie ein bisschen schonen.
Okay.
Aber sie hatte so einen ähnlichen Namen, der war nicht viel besser. Die hat, glaube ich, in der 2. oder 3. Klasse, man muss sich vorstellen, damals gab es schon Schulnoten und hat mich vor der ganzen Klasse stramm stehen lassen, weil ich eine Arbeit so schlecht geschrieben hatte und hat dann zu den Kindern gesagt, jetzt schaut doch mal, wie dumm der Atze ist. Der hat hier so und so viel Fehler gemacht und was ist das nur für ein dummer Mensch? Kann man sich heute nicht mehr vorstellen, aber das hat mir für Jahre dann den Spaß an der Schule verdorben.
Also heute würden da sofort erboste Eltern auf der Matte stehen und sich wahrscheinlich bis hoch zum Schulamt beschweren. Wie war das früher?
Früher hat mein Vater, war ein verständnisvoller Mensch, hat dann aber, weil ja auch in der Zeit geprägt, gesagt, da musst du wohl durch. Das ist das Spiegelbild der Gesellschaft und manchmal hat man halt Lehrer, die sind nicht so nett.
Ein typischer Sonntag in den 70ern im Münsterland. Wie sah der für den kleinen Atze aus?
Bei uns zu Hause wurde viel gekocht. Das heißt, Oma und Mama standen in der Küche und da wurden ja auch so Hochzeitssuppen jetzt auch nicht als Convenience gekauft, sondern wirklich noch selber hergestellt. Ich ging dann oft mit meinem Vater zur Feuerwehrkapellenprobe und ja, da war was los. Da wurden sehr viel alte Märsche gespielt und ich glaube, ich könnte die heute auch noch auf der Posaune mitspielen. Aber so fing ein typischer Sonntag an, dann gab es das Mittagessen, dann gingen wir spazieren und meistens wurden dann irgendwelche Verwandten besucht.
Atze Schröder, heute hier im HR1 Talk. Die Liebe zur Musik, die hat Atze Schröder aus seinem Elternhaus mitbekommen, denn der Papa hat auch Musik gemacht. Herr Schröder, was für welche?
Mein Vater war Multiinstrumentalist, das heißt, er hat sowohl in der Feuerwehrkapelle die Instrumente gespielt, die gerade gefragt waren, von der Zugposaune über Schlagzeug bis zur Tuba. Aber er war auch ein guter Sänger und ein ganz guter Schlagzeuger und spielte dann in Bands, zum Beispiel den Blizzard Boys, hauptsächlich deutschsprachige Musik und dann nahm das irgendwann mit der englischsprachigen Musik immer mehr zu und da hat er auch so seinen Mann gestanden.
Und die Mama hat gesungen, getanzt?
Meine Mutter konnte weder, naja, ich will jetzt auch nicht Unrecht tun, aber sie ist mir nicht bekannt als besonders gute Tänzerin und als Sängerin schon mal gar nicht.
Okay, sie war also quasi die Fangruppe, ja, der Familie.
Ja, die hat ihren Mann, nämlich meinen Vater, immer sehr bewundert und die mochte das auch, wenn mein Vater mal so richtig auf der Bühne aufgedreht hat, hat man richtig in ihren leuchtenden Augen gesehen, wie stolz sie auf ihren Hubert war. Aber ja, so als Bühnenfigur hätte sie, glaube ich, da keinen überzeugt.
Dann gab es mit 15 die erste eigene Band mit dem bezeichnenden Namen Kartoffelsalat, die ja ganz gerne eine feste Größe im Punk-Universum geworden wäre mit Atze am Schlagzeug. Damit war es dann allerdings recht schnell vorbei. Warum?
Ja, der Veranstalter hat, glaube ich, nicht so besonders gutiert. Und wenn heute so über Punk gesprochen wird, dann denken wir immer sofort an Sylt. Und dann die
Lindenhochzeit. Ja, seit neuestem, ja.
Und da finde ich mal schön, wenn so die Konservativen oder Boulevardzeitung Punker schreiben und dann gern mal so in Klammern Punks. Naja, uns war eine kurze Karriere beschieden, weil kam nicht besonders gut an. Dann sind wir auf Bombastrock gewechselt und die Band hieß dann, glaube ich, Requiem. Und ja, es kam wesentlich besser an.
Okay, also das war, sie haben aber auch so die Hits aus dem Top 40 Chartgeschäft dann gespielt und das war also das, was die Leute und die Veranstalter wollten, ja.
Genau, wir haben festgestellt, dass wenn wir mit der Band nicht nur unsere eigene Musik spielen, sondern auch gerne mal die Charts rauf und runter, dass wir damit Geld verdienen können. Und so haben wir uns, sagen wir mal, die andere Künstlerkarriere finanziert.
Was war denn an diesem Leben das Tollste?
Das Tollste zu der Zeit war, dass das Publikum auch gleichaltrig war und man mehr oder weniger jeder Auftritt eine Party dann auch war. Das hat mich schon sehr begeistert. Wir waren viel unterwegs, es gab wenig Fragen, es gab die wilden Ausläufer der 70er noch, die 80er waren ja auch noch ganz wild. Und
also wild nicht nur auf der Bühne, sondern auch hinter der Bühne.
Auch hinter der Bühne. So bestimmte Einschränkungen gesundheitlicher Art waren noch nicht erfunden und insofern wurde da ganz schön Gas gegeben.
Was war denn das Schlechteste an diesem Leben?
Das Schlechteste waren auf jeden Fall die Hotels, die sogenannten. Also man stellt sich heute vor, eine Tournee entweder im Nightliner oder in Fünf-Sterne-Hotels und damals hatten die maximal einen Stern oder es waren Frühstückspensionen und das war letztendlich auch teilweise jämmerlich.
Und mit Mitte 20, da war es für Atze dann auch schon wieder mit dem Musikerleben vorbei und es ging über eine Station als Tontechniker in das Vertriebsgeschäft. Und darüber reden wir gleich hier im HR1 Talk.
HR1 Talk.
Mit Marion Kucheni und der Comedy-Figur Atze Schröder, die in ihrer Karriere vielen berühmten Menschen begegnet ist, unter anderem auch Karl Lagerfeld, dem Mann, für den die Jogginghose der Untergang des modischen Abendlandes ist.
Da können wir jetzt abendfüllend drüber sprechen.
Absolut. Wie hat ihm denn Karl Lagerfeld Atzes Outfit gefallen?
Ach, wir haben gar nicht über das Outfit gesprochen, sondern eher so über deutschen Humor. Er hat ja sein überwiegendes Leben in Frankreich verbracht und der deutsche Humor war ihm doch ein bisschen suspekt. Aber ich habe auch viele Lebensweisheiten von Karl übernommen und das Schönste war eigentlich, das war glaube ich sogar mal bei Lanz, als er gefragt wurde, ob er eine sehr strenge Erziehung genossen habe, hat er gesagt, mit Erziehung wurde ich nie belästigt.
Aber er hatte Humor, ne? Er war Deutscher Total. Und hatte eigentlich Humor. Das ist ja, fast schon dann absurd ein bisschen. Ne?
Das war ein toller Kerl. Ich habe mal eine Begegnung gehabt, das war in Nürnberg bei Wetten, das Backstage. Da war ja glaube ich 2 Stunden vor der Sendung schon gestiefelt und gesporen und die weiße Perücke war gepudert. Und gleichwohl hat er sich mit jedem unterhalten. Es war egal, ob das der Hausmeister war oder Britta Heinemann, die Fechterin, oder Selma Hayek war auch da. Es war ihm völlig egal. Er hat sich wirklich interessiert mit jedem unterhalten.
Also musste man auch gar keine Angst vor ihm haben.
So gar nicht. Also ich finde, der hatte ein ziemlich tolles Leitbild abgegeben. Und ja, das versuche ich auch so ein bisschen zu kopieren, mich wirklich für jeden zu interessieren.
Und jetzt gibt's Wunschmusik von den Commodores für Atze Schröder heute hier im HR1 Talk. Satter Funk-Sound aus den 70ern. Brick House.
Letting it all hang out. She's a brick house. I like lady stack, that's a fact. Ain't holding nothing back. Oh, she's a brick house.
Mit Mitte 20 genug vom Musikerleben und dann erstmal in die Tontechnik gewechselt, die für Atze Schröder allerdings noch immer nicht die berufliche Erfüllung brachte, nach der er gesucht hat. Herr Schröder, Soundtechniker bei Konzerten, das war damals offenbar keine besonders gemütliche Angelegenheit, denn zur Grundausstattung gehörte bei Ihnen ja nicht nur der Lötkolben für alle Fälle, sondern auch das sogenannte Migränestäbchen. Was genau war das?
Oh Gott, da schaue ich auch nicht gerne drauf zurück, aber damals war man als Tontechniker, weil so Security und so war noch nicht vorgesehen, immer dem Publikum relativ ausgeliefert. Da stand man mit seiner teuren Technik und das Migränestäbchen war so eine Art Schlagstock, mit dem meistens nur gedroht wurde, aber der tatsächlich auch mal zum Einsatz kam. Aber stolz bin ich darauf nicht.
Mm. Aber war nötig, weil eben keine Security da war, wie Sie gerade sagten. Ne?
Ja, wenn ich dran denke, so die Veranstaltung früher, da stand ja selbst am Eingang zwei alte Opas. Und die haben den Eintritt kassiert und damit war es gut. Die Meute wurde sich selbst überlassen. Es ging allerdings auch noch nicht so zur Sache wie heutzutage.
Und dann kam der Branchenwechsel und Sie gingen in den Vertrieb und wurden Verkäufer für japanische Kommunikationselektronik. Wie war das da? War das Leben da besser?
Doch, das würde ich schon sagen. Ich würde sogar sagen, es ist eine meiner Leistungen im Leben und eins der wenigen Talente, die ich habe, dass ich ganz gut verkaufen kann. Ich hatte mich bei einem japanischen Konzern beworben. Die Anzeige hatte ich in der Frankfurter Allgemeinen gesehen, wo damals noch groß die Anzeigen geschaltet wurden. Habe mich da beworben, ohne jegliche Berufserfahrung. Die habe ich da vorgegaukelt. Und dass ich mich da jahrelang auf dem Posten halten konnte, da bin ich noch ein bisschen stolz drauf.
Aber warum haben Sie sich das getraut? Ich meine, ich kenne einen Haufen Leute, die würden das nicht wagen. Ne? Aber Sie sind da mal hin, ohne jede Referenz.
Ja, es war wahrscheinlich so ein bisschen Unkenntnis, Naivität letztendlich auch, um wieder bei blauäugig zu sein. Und ich habe gedacht, mal gucken, vielleicht klappt's. Und es hat geklappt.
Der nächste Schritt im wilden Berufsleben von Atze Schröder, der führte dann in die eigene Firma für Veranstaltungstechnik. Und mit der hat er, Achtung, 1996 einen sehr besonderen Großauftrag an Land gezogen. Die Bühnentechnik für die neue SPD-Zentrale in Berlin, das Willy-Brandt-Haus. Wie kam das zustande?
Ich war mit meiner kleinen Firma ganz gut am Markt und wie gesagt, ich konnte ganz gut verkaufen und da ergab sich die Möglichkeit über den Bauherrn vor Ort oder Vertreter des Bauherrn. Damals war die Schatzmeisterin der SPD noch Frau Wettig Danielsmeier und die hatte einen Architekten eingesetzt aus dem Ruhrgebiet, der hieß auch Manfred Krug, so ähnlich wie der Schauspieler und der konnte mich ganz gut leiten und so auf diesem Wege habe ich den Auftrag gegen Konkurrenz wie Philips, Bosch, Siemens ergattert. Was ich erstmal auch ziemlich abgefeiert hatte. Irgendwann stellte ich fest, die Nummer war eigentlich zu groß für mich und ich bin dann mit sehr viel Glück rausgekommen aus der Nummer.
Und wenn Sie heute mal so Pressekonferenzen aus dem Willy-Brandt-Haus sehen, dann denken Sie sich, da habe ich die Technik zugeliefert.
Teilweise läuft es mir immer noch eiskalt den Rücken runter, aber ich freue mich immer, wenn ich sehe, dass es noch funktioniert.
Und kurz nach diesem besonderen Auftrag, da war dann Schluss mit dem Geschäftsleben und es ging in die Comedy-Branche. Darüber reden wir gleich mit Atze Schröder, heute hier im hr1 Talk. Der Weg in die Comedy, der führte für Atze Schröder über diese Band. The Prawl, die Band, die Atze Schröder mit zwei früheren Musikerkollegen eigentlich nur als Feierabendhobby betrieben hat. Die wurde aber der Einstieg in die Comedy-Welt. Wie kam das?
Wir haben das alle so als Freizeitprojekt betrieben. Die anderen beiden hatten auch noch andere Jobs. Und so haben wir auf Veranstaltungen aller Art gespielt. Irgendwann fiel im Schmidt-Theater in Hamburg ein Act aus, der auch moderieren sollte. Wir wurden gefragt, da wir uns auch vieles zutrauten, vielleicht zu viel, haben wir es dann gemacht. Und da waren wir plötzlich Comedy. Die anderen beiden sind dann auch noch weiter in die Comedy-Szene rein. Einer der beiden wurde dann Autor bei Samstagnacht. Der andere hat dann einige Filmmusiken auch geschrieben und ich hatte keine Zeit dafür, weil ich ja noch meine Firma hatte. Dann hat die Band sich irgendwann aufgelöst, weil ich ja auch wenig Zeit für alles Mögliche hatte. Dann habe ich aber irgendwann die letzten Aufträge, die diese Band noch hatte, allein erledigt und habe da eigentlich nur geredet und plötzlich war ich Komiker.
Einer dieser Restauftritte war ein Auftritt im Rahmen der Kieler Woche und danach kam dann auch gleich hier Comedy-Tour mit dem NDR, es ging in die RTL Samstag-Nacht-Show. Das klingt jetzt nach einer einzigen Erfolgsstory. War das eigentlich alles so easy?
Nee, das war überhaupt nicht easy. Das ist jetzt ja auch der Schnelldurchlauf, den wir gerade gemeinsam zusammengetragen haben. Nein, da war auch viel Frust dabei, da war auch viel Ausprobieren dabei. Gott sei Dank hatte ich, weil ich meine Firma verkauft hatte, eine gewisse finanzielle Beinfreiheit zu der Zeit konnte man eben noch viel ausprobieren, aber es ging auch viel schief.
Hugo Egon Balder fand sie, glaube ich, nicht so geeignet für den Comedy-Job.
Nee, überhaupt nicht.
So hat sich das dann irgendwann mal, haben sie sich nochmal ausgesprochen dann später? Oder?
Ja, noch oft. Er hat die Story auch oft erzählt. Ich war ja bei RTL Samstagnacht, bin da durch gewisse Umstände reingerutscht in die Sendung und als ich danach der Sendung allein in der Garderobe saß, kam Hugo zu mir und schloss die Tür und meinte, Junge, ich gebe dir einen guten Rat, such dir was anderes, du hast null Talent. Wir haben uns später noch oft darüber unterhalten und er hat aber zeitweise auch nochmal hier und da eine Laudatio gehalten auf mich. Insofern können wir beide drüber lachen.
Atze Schröder im hr1-Talk, den Sie wie immer nachhören können in der ARD-Audiothek.
hr1 Talk.
Und mit der Comedy-Figur Atze Schröder, die mal ein Boot mit Liegeplatz auf Mallorca hatte. Herr Schröder, war das jetzt mehr ein Boot für den Hafen oder sind Sie damit auch aufs Meer?
Oh, jetzt Zeit für Zitate. Ein Boot liegt am sichersten im Hafen, aber dafür ist es nicht gebaut. Nein, ich war, glaube ich, derjenige im Hafen, der am meisten unterwegs war. Wenn ich ankam, dann liefen wir meistens schon eine Viertelstunde später aus. Also ich war sehr viel damit unterwegs. Das waren schön 10 Jahre. Aber es ist auch schön, dass Sie vorbei sind.
Sie schreiben in Ihrem Buch von der Arroganz des Yachthafens. Das sind wahrscheinlich alle, die liegen, die immer nur da liegen und nicht rausfahren. Was genau bedeutet das?
Wenn man in einen Yachthafen geht, dann ist ja jedes Boot ein finanzielles Statement. Und nicht umsonst gibt es ja eben auch diese Liegeplätze, die so vielleicht etwas günstiger sind. Dann bist du die ganz teuren Yachten. Und man sieht ja so einer Yacht selbst als Laie an, dass es alles nicht billig ist. Insofern strahlen die auch eine gewisse Arroganz aus. Das heißt, wenn man an diesen ganz großen Booten vorbeiläuft, sagt ja jedes Boot, ich bin Boss, du bist nix.
Wir beide, wir füllen gleich den hr1-Fragebogen aus und ich bin sehr gespannt.
Ich auch.
Der Talk heute mit Atze Schröder und unserem hr1-Fragebogen, das geht so. Ich gebe einen Halbsatz vor und Sie ergänzen bitte, ja?
Sehr gerne.
Mein schönstes Privileg als Comedian ist?
Sagen zu können, was ich möchte.
Mich bringt es auf die Palme, wenn?
Ich im Stau stehe.
Ein halbes Pfund Butter kostet?
Ein halbes Pfund jetzt?
Ja.
1,35.
Okay. Bahnfahren ist für mich?
Erholung, weil da kann man quatschen und lesen.
Ja, machen Sie das gerne, sich unterhalten.
Ja, ich bin begeisterter Bahnfahrer.
Peinlich war mir zuletzt?
Meine Kochkünste, als ich am Sonntagmittag meine Freundin überraschen wollte.
Okay, war es dann hinterher ein Essen außerhalb oder ging es noch?
Die hat gerettet, was zu retten war.
Bereut habe ich?
Dass ich nicht früher angefangen bin mit Comedy.
Das Schwierige an der Demokratie ist?
Dass jeder mitreden kann.
Von meinen Eltern habe ich gelernt, dass
man im Leben doch die schönen Seiten mehr beleuchten sollte.
Dichtung oder Wahrheit?
Dichtung.
Ich möchte gerne mal einen Abend verbringen mit.
Ui, jetzt will ich jetzt auch nicht zu pathetisch werden.
Ich dachte, ich bin schon allen begegnet, denen ich begegnen wollte.
Ich würde gerne mal wieder einen Abend mit Karl Lagerfeld verbringen, aber es geht ja leider
nicht.
Da
müssten wir hoch auf Wolke 7, glaube ich. Ja. Zufrieden bin ich erst, wenn...
Oh, ich bin immer schnell zufrieden.
Ehrlich?
Ich habe wenig Talente, aber ich habe das Talent zum Glücklichsein. Und wenn ich morgens den Vorhang zur Seite schiebe, dann geht es mir schon ziemlich gut.
Das ist eine Gabe. Ich habe Angst vor.
Armut im Alter.
In meinem Bücherschrank unten rechts steht.
Das Herz der Finsternis.
Das wissen Sie so genau?
Ja, weil das ist wirklich ein fester Platz da unten rechts. Ich habe heute Morgen sogar noch drauf geschaut.
Staubt da vor sich hin und wird nie gelesen, oder ist das schon gelesen worden?
Und das ist schon oft gelesen worden, das ist mehr oder weniger meine Bibel und ich zitiere gerne mal daraus.
Das Letzte, was ich geklaut habe, war?
Tatsächlich gestern eine Tasse Cappuccino. Also ich habe sie getrunken, die Tasse habe ich stehen lassen.
Ja.
Aber nachdem ich mehrfach gesagt habe, ich würde jetzt gerne zahlen und die wirklich überfordert waren, bin ich irgendwann einfach gegangen. Ich glaube, das ist Diebstahl. Ne?
Weiß nicht, aber klingt schon so.
Ja.
Der hr1-Fragebogen. Ausgefüllt von Atze Schröder, von dem gerade ein neues Buch erschienen ist, Blauäugig. Und hier nochmal Wunschmusik für Atze Schröder, der gerade überlegt, wie seine erste eigene Band geheißen hat. Van the Man, Morrison und Crazy Love. She gave me love, 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 Am 7. Januar 2000 flimmerte zum ersten Mal das über unsere Bildschirme, was uns in 6 Staffeln und insgesamt 63 Episoden im Fernsehen begleitet hat, die Sitcom zur Atze-Welt mit dem Titel Alles Atze. Atze Schröder heute hier im hr1 Talk. Wie kam Atze denn von der Bühne auf einmal ins Fernsehen?
Christiane Ruff, damals Geschäftsführerin von Sony Pictures Deutschland, hat mich in Köln in so einem kleinen Laden gesehen und schickte mir am nächsten Tag einen Fax. Und ich habe erst gedacht, da will mich jemand verarschen, und meinte, wir sollten uns mal zusammensetzen für ein gemeinsames Projekt. Das habe ich nicht so besonders ernst genommen, bin dann dahin. Hat sie gesagt, schreib doch mal auf, wie dieser Atze so lebt. Dann habe ich mir den Kiosk ausgedacht, die Biene, den Murat und so weiter. Sie wollte eigentlich ein Treatment haben. Ich wusste nicht, was ein Treatment ist. Habe 3 Seiten vollgeschrieben, habe zu meiner Freundin gesagt, ich schick's mal hin. Und 2 Tage später rief sie an und meinte, da mach mal eine Serie raus.
Okay.
So
ging das los.
So einfach kann es manchmal sein.
Manchmal. Und in dieser Atze-Welt, da gab es eine Menge Menschen, die mitgespielt haben. Unter anderem auch unser Überraschungsgast, der jetzt am Telefon ist und bitte seinen Namen noch nicht verrät. Guten Tag, lieber Überraschungsgast.
Atze!
Johannes Rotter!
Ja, richtig! Das ist der.
Ich hatte mir so einen schönen Erkennungssatz nochmal zurechtgelegt, aber du bist viel schneller, als ich dachte.
Jetzt
ich wollte sagen,
ja.
Atze, Zossen ist nicht, sind alle in Einsatz.
Ah, jetzt noch.
Da haben wir damals sehr gelacht drüber, wir beide.
Also, das ist Johannes Rotter, der in der Serie den korrupten Polizisten Viktor Schimanek verkörpert hat.
Ja. Was? Korrupt? Ich war unbestechlich.
Okay, total. Herr Rotter, wie war denn die Zusammenarbeit?
Mit Käsebrötchen könnte man mich leicht
kriegen. Okay.
Mit Käsebrötchen könnte man mich leicht kriegen.
Wie war denn die Zusammenarbeit mit Atze? Jetzt können Sie es ja sagen.
Also, er weiß es. Aber ich sage auch immer wieder gerne, Atze gehört für mich zu den 2 feinsten Menschen, die mir in meinem Leben, in meinem beruflichen Zusammenhang jemals begegnet sind.
Ja, Johannes ist auch mein Herzensmensch. Und wenn er hier so ein bisschen auf Ruhrpott macht, dann täuscht er darüber hinweg, dass er ein lupenreiner Intellektueller ist. Und ich denke gerne an die Zeiten zurück, wo wir oft bis spät in der Nacht irgendwo beim Glas Wein oder Glas Kölsch gesessen haben und er mir die Welt erklärt hat.
Ich muss ergänzen, okay, also wenn ich jetzt hier schon so geoutet werde, muss ich ergänzen, dass ich derjenige gewesen bin, der Alkohol getrunken hat, weil Atze in seiner Zeit als Atze Schröder im Fernsehen fast komplett abstinent war, denn er hatte jeden Abend diesen riesen Berg Text zu lernen für den nächsten Tag. Und ich hatte eine Rolle, die beschränkte sich auf,
yo.
Nee, lass mal. Die Käsebrötchen, ich hatte eigentlich dieselben Sätze zu sagen. Ich musste nie Text lernen, deshalb konnte ich.
Schön feiern abends.
Gefeiert wird natürlich nicht, wir sind ganz, ganz disziplinierte Leute, aber ich durfte am längsten aufbleiben, ich sag mal so.
Und hatten Sie mal so eine besondere Szene, von der Sie sagen, oh Mann, also da denke ich heute noch dran zurück? Oder war das eine einzige besondere Zusammenarbeit?
Du hast mir erklärt, dass du den Flipper geklaut hast.
Und du hast gesagt,
und ich immer gesagt habe, Atze, ich kann das doch nicht, ich bin doch mal Polizei. Das kann ich doch nicht verheimlichen, Atze, ich bin doch mal Polizei.
Der Schauspieler Johannes Rotter ist unser Überraschungsgast heute für Atze Schröder hier im hr1 Talk. Lieber Herr Rotter, vielen Dank, dass Sie Zeit für uns hatten.
hr1 Talk.
Mit Marion Kuchenny und Atze Schröder, der auch schon mal einen Auftritt verpasst hat. Auf einer Kinotour in Wolfsburg war das. Sehr skurrile Geschichte. Herr Schröder, was ist da passiert?
Es war eine Tour durch deutsche Kinos, Cinemax oder ähnlich. Und zur Zugabe fiel die Feuertür zur Bühne zu und ging auch nicht wieder auf. Dann bin ich außen um diesen ganzen Komplex herum, bin unten an die Kasse und die Kassiererin wusste aber von nichts. Sie hat gesagt, ich bin Atze Schröder. Ja, kann schon sein.
Also die kannte sie nicht. Sie waren auch gar nicht in dem Outfit, oder doch? Nee.
Doch. Hatte ja schon 2 Stunden gespielt. Ja. Nur zur Zugabe fiel die Tür zu. Und ich musste dann halt vorne an der Kasse irgendwie durch, dann hochrennen. Irgendjemand rannte noch hinter mir her und wollte mich aufhalten. Dann Saal 4 und als ich dann wieder auf die Bühne kam, konnte ich kaum noch sprechen.
Okay, aber das Publikum hat gut reagiert, ja? Also es war nicht so hoch.
Ja, aber ich hatte Laktatwerte wie ein Panda-Bär und war, glaube ich, für die nächsten 3 Tage übersäuert.
Jetzt gibt's ganz in Ruhe Wunschmusik aus Australien von den Men at Work, ihr erster großer Hit, Down Under. She said, do you come from a land down under? Run, you better Madame Faux Ghana, die Freunde Ghanas, das ist der Name einer Organisation, für die sich Atze Schröder schon seit vielen Jahren engagiert. Herr Schröder, wie kam es dazu?
Ich war bei Wer wird Millionär, Promi Wer wird Millionär, habe da 500.000 gewonnen und dann ging es darum, wohin mit dem Geld. Ein Freund von mir kannte eine Krankenschwester, die in Ghana schon mehrere Projekte umgesetzt hat und er meinte, wenn du möchtest, dass alles ankommt an Geld und nicht die Hälfte für Verwaltung drauf geht, dann musst du diese Frau kennenlernen und das war eben Bettina Landgrave von Madame Faux Ghana. Die hat mich eingeladen nach Ghana, damit ich mal mit eigenen Augen sehe, wo das Geld so bleibt und wie Ghana so ist. Das war immer schon so ein Sehnsuchtsland für mich. Und so kam es zu dieser Zusammenarbeit.
Madame Faux Ghana und Bettina Landgrave, die Sie gerade genannt haben, die waren dann auch eben der Grund für Ihren ersten Besuch in Afrika. Mhm. Sie haben schon gesagt, das ist so ein Sehnsuchtskontinent. Wie war das für Sie, dort zu sein?
Das war erstmal eine Begegnung mit einer ganz anderen Welt, die ich so nicht kannte. Und das beschreibt auch fast jeder so, der mal so wirklich nach Afrika kommt. Dass man erstmal so einer Freundlichkeit begegnet, die es vielleicht bei uns gar nicht mehr gibt. Die ist auch sehr naiv, aber eben naiv im Sinne von ohne Vorbehalte. Und das hat mich schon sehr erwischt. Und in Ghana gibt es ja eben diese erhaltenen Forts in Elmina und Cape Coast, wo so Millionen von Sklaven verschifft wurden über 350 Jahre. Das war ja damals das Zentrum des Sklavenhandels. Und die haben so diese Gedenkstätten erhalten, wie wir unsere KZs zum Teil erhalten. Und da zu sein, allein wenn ich jetzt drüber spreche, kriege ich schon wieder eine Gänsehaut. Das hat mich so abgeholt und ich habe dann, weil auch viele Studenten da immer unterwegs sind, mit den Studenten darüber gesprochen, das hat mein Leben verändert.
Und hat sich auch das Engagement für Madame Faux Ghana verändert? Macht das was mit einem?
Das macht was mit einem, auf jeden Fall. Wenn man Menschen sieht, die in einer ganz, ganz anderen Welt leben und ganz anderen Lebensumständen, dann wird man demütig und für mich war es ganz schön, dass ich dann anschließend, weil ich ja die Projekte vor Ort jetzt kannte, auch weiterhin als Botschafter und als jemand, der Sponsorengelder einsammelt, hier in Deutschland weiter tätig sein konnte.
Atze Schröder, heute hier im HR1 Talk. Die Comedy-Welt in Deutschland, das ist nicht mehr die Welt, in der Atze Schröder seine ersten komödiantischen Gehversuche gemacht hat. Damals, als eben derber Witz und ein paar dumme Sprüche noch die absoluten Erfolgsgaranten gewesen sind. Die Welt hat sich verändert und Atze hat sich auch verändert. Herr Schröder, Ihre Comedy-Programme, die haben inzwischen so einen etwas anderen Tonfall, auch etwas andere Themen. Wie kam es dazu?
Ach, eigentlich ging es mir schon immer so, dass ich das im Kontext des Zeitgeistes auch gesehen habe. Und ich glaube, Comedy, die sich nicht verändert, die ist dann irgendwann auch nicht mehr gefragt. Aber gerade für den Vortragenden soll es ja auch nicht langweilig werden. Mhm. Und ich habe keine Lust, auf der Bühne über Themen zu sprechen, die jetzt gar keine Relevanz mehr haben. Und ich glaube, je kontroverser das Thema ist, über das man spricht, desto mehr Fallhöhe hat man auch.
Und geht das Publikum das mit? Also ich meine, wenn man irgendwie ein paar nette Witzchen über Männer und Frauen macht, so in Beziehungsgeschichten, dann ist das einfach. Aber wenn man dann an Themen wie ja, Flüchtlingskrise, Toleranz und Gleichberechtigung geht, dann wird das schon schwierig. Geht das Publikum das mit?
Nicht jeder geht da mit. Da muss ich Ihnen absolut recht geben. Und das ist natürlich auch dann eine Frage, ob man das möchte oder nicht. Ich kann jeden verstehen, der sagt, nein, meine Marke ist mir heilig. Aber für mich wäre das nichts. Also ich habe ja so lange auch so groß gespielt und ich weiß nicht, wie es weitergeht. Im Moment sind die Verkäufe ja noch ganz gut, aber sollte das Publikum dann nicht zur Gänze mitgehen, dann ist mir das auch egal.
Politisch korrekte Comedy, so in Anführungsstrichen mit Gendern und Diversität und eben ohne Macho-Gehabe, über das sich dann sofort aufgeregt wird, funktioniert sowas?
Ich glaube schon, ja. Und auch das Macho-Gehabe von Atze auf der Bühne war ja immer sehr augenzwinkernd und auch erkennbar augenzwinkernd. Nicht umsonst waren ja eigentlich immer sogar etwas mehr Frauen im Publikum als Männer und die haben das dann wahrscheinlich auch erkannt, wie es gemeint war.
Was passiert als nächstes? Was sind die Pläne?
Ach, jetzt spiele ich erstmal sehr viel live und es geht vielleicht so bis Ende März nächsten Jahres und dann werde ich mal weitersehen. Also das Schöne ist, nach 28 Jahren im Job, in diesem Job, dass man sich auch viele Sachen einfach erlauben kann. Man kann sich dann auch erlauben, dass es vielleicht mal nicht so groß ist und dass man einfach auch mal ganz dicke Steine wieder ins Wasser wirft.
Lieber Herr Schröder, am Ende unseres Talks ist es üblich, dass unsere Gäste etwas auswendig aufsagen. Es kann ein Zitat sein, Gedicht, Lebensweisheit, Motto, was immer sie möchten.
Aha.
Das war's.
Jetzt muss ich doch mal eben überlegen. Man nennt mich auch Zitatze. Okay, dann zitiere ich mal was ganz Zeitgenössisches von Ricky Gervais. Sehr, sehr frecher Komiker, englischer Komiker, der auch viele Preisverleihungen moderiert. Nicht immer zum Vergnügen der Anwesenden. Der hat gesagt, willst du schnell gehen, geh allein. Willst du aber weit gehen, geh mit jemandem zusammen.
Atze Schröder, ganz herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Und unseren hr1-Talk können Sie natürlich wie immer nochmal nachhören als Podcast auf hr1.de. Mein Name ist Marion Kuchenny. Vielen Dank fürs Zuhören. Uns allen einen guten Sonntag.
Ja, danke Marion Kuchenny für die Einladung und fürs Interesse.
hr1, genau meins.